Was macht da so ein alter Opa? Der soll eine Geschichte erzählen. Was liebt ihr denn für Geschichten? Mit Schäfchen, mit Puppen? Habe ich euch die Geschichte, weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe, ob ihr die schon kennt mit den Schäfchen und dem Hirten. Ja, was war denn das für eine Geschichte? Bitte? Da hat ein Schaf gefehlt, vom Herrn Jesus, das, was er da erzählt hat, ne, von den Schäfchen. Aber habe ich euch mal die Geschichte erzählt von den Schafen am Neckar, an dem Fluss Neckar? Also, dann ich erzähle sie euch nochmal. Das war jetzt vor ein paar Jahren, da ist der Hirte mit einer großen Herde Schafe am Fluss Neckar. Ja, so war, habt ihr schon mal so einen Fluss gesehen, so einen Fluss Voraus, da habt ihr einen Fluss. Ja? Okay. Oder nur einen kleinen Bach. Richtig, ein Fluss, wo Schiffe drauf fahren? Nein. Also, der Hirte, der hat also eine Schafherde am Ufer geführt. Eine ganze Menge Schafe mit kleinen Lämmchen und allem drum und dran. Alles. Aber es war Nebel. Heute Morgen war auch Nebel in einigen Stellen, wenn man mit dem Auto gefahren ist. Und es war furchtbarer Nebel. Und sein Freund, der hatte ein Restaurant, der hatte 6 Schafe. Und er hat dem Hirten gesagt, sag mal, kannst du meine 6 Schafe nicht vielleicht auch mal mitnehmen? Hat er gesagt, ja, klar, komm, die nehme ich mit auf die Weide, dann haben die frisches Gras. Aber es war Nebel, großer Nebel. Und oben an der Uferstraße fuhren die Autos lang und immer auch so richtige Trucks, dicke LKWs, habt ihr schon mal gesehen, so riesige LKWs. Habt ihr schon mal einen LKW hupen gehört? Noch nie? Wie eine Schiffströte, aber ganz tief und laut. Und jedes Mal, wenn die vor einer Kurve waren, die LKWs, und der Nebel so dicht, dann haben die aus Sicherheitsgründen immer groß die Hupe gedrückt. Und aber ganz laut. Und jetzt in dem Nebel, die Schafe auf der Wiese, auf einmal ein LKW, der macht eine riesige Hupe und alle Schafe rennen runter zum Fluss. Und der Hirte denkt, wenn die jetzt da runterrennen, dann fallen die alle in den Fluss und ertrinken. Und er ruft die Schafe, stopp, stehen bleiben. Und seine ganze Herde bleibt stehen. Nur 6 Schafe nicht. Warum? Diese 6 Schafe seines Freundes, die sind ertrunken. Was ist passiert? Was glaubt ihr? Habt ihr eine Idee? Warum sind die Schafe vom Hirten alle stehen geblieben und die Schafe von seinem Freund sind in den Fluss gelaufen? Ah, ganz genau, weil sie die Stimme nicht erkannt haben von dem Hirten. Wisst ihr, dass er Jesus einmal gesagt hat, wer meine Stimme hört, ja, meine Schafe, die hören meine Stimme. Und der Hirte, der konnte rufen, so viel er wollte, die kannten seine Stimme nicht. Und dann sind die furchtbar ertrunken. Deshalb ist es immer wichtig, auf die richtige Stimme zu hören. Man muss schon zu dem richtigen Hirten gehören. Und der Herr Jesus ist unser guter Hirte und auf seine Stimme wollen wir hören. Wenn er jetzt was malt irgendwo, malt doch mal so einen Fluss mit den Schafen. Ne? Oh, wenn du es nicht willst, ist auch egal. Ja? Also ihr könnt malen, was ihr wollt. Ne? Also dann noch viel Spaß. Tschüss. Ja, ich weiß was. Okay, ne? Okay. Dank für euer Musikstück, für den Lobpreis zu Gott. Steckt die Gemeinde richtig an. Ja? Zündet das Feuer an von vielen Lichtern. Lasst die Menschen, lasst die Geschwister diesen Lobpreis erschallen, dass er nicht mehr aufhört. Es ist manchmal so, dass man eingeladen wird in eine Gemeinde und mit einem bestimmten Thema. Aber ich mag das nicht. Manchmal ja, wenn man sagt, könntest du mal ein ganzes Seminar machen über ein bestimmtes Thema. Ich war also vor kurzem im Rheinland, da habe ich über das Heiligtum gesprochen, verlängertes Wochenende. Dann war ich mit den pensionierten Buchevangelisten zusammen im Sauerland, im Bergheim Mühlenramede und dort haben wir über die 7 Gemeinden der Offenbarungen Seminar gehabt. Ich hatte vor, ich weiß gar nicht, wann die Predigt war, im letzten Jahr irgendwann, habe ich hier einige Dinge gesagt über, wie wir mit Atheisten umgehen wollen oder wie wir mit ihnen reden könnten, um vielleicht sie zum Nachdenken zu bringen. Und darauf kam der Wunsch, also hier nochmal in Schweinfurt zu predigen und das Thema aufzugreifen. Aber ich bin jemand, ich weiß nie einen Tag vorher, was ich in dieser Gemeinde zu predigen habe, weil ich nicht weiß, was mit dieser Gemeinde ist und wer in dieser Gemeinde gerade ist und eine bestimmte Botschaft braucht. Ich habe mich aber daran gehalten, längst das Hauptthema anzusprechen, und das tue ich heute Nachmittag. Es kam vorhin eine Frage auf, wie gehen wir mit solchen Menschen um, die so Fragen haben am Arbeitsplatz und so weiter. Wie komme ich da überhaupt weiter? Und da werde ich heute Nachmittag euch, ich nenne das Taktik, die richtige Taktik einsetzen, um mit Menschen zu reden, die von Gott nichts wissen wollen. Was mache ich da? Und die meisten, sage ich schon von vornherein, und die meisten Christen fallen in eine Falle. Sie fangen an, wie ein Staubsaugervertreter ihr Produkt zu verkaufen, ihren Glauben und ihn auch so zu verteidigen. Und deshalb möchte ich mit euch heute Nachmittag darüber reden. Heute Vormittag aber habe ich etwas anderes auf dem Herzen bekommen, das Gott euch geben möchte. Wir erleben in letzter Zeit immer mehr in den Nachrichten und auch in unseren Gemeinden. Wir hören von Missbrauch. Wir hören von, wie sagen wir es, Missbrauch und Gewalt gegen Kinder. Und was für Folgen das hat. Ich weiß nicht, wie dein Leben bisher gelebt worden ist, welche Lebensentwürfe du hast. Und wenn du als Christ schließlich aufgewachsen bist, aber hast etwas erlebt, was du, über das du nie gesprochen hast, dann kann es sein, dass bestimmte Dinge dich in deinem Glaubensleben permanent belasten und du denkst, wie komme ich zu einem wahren christlichen Glauben? Ich möchte euch mit Michaela bekannt machen. Ich nenne sie einfach Michaela. Michaela ist seit 3 Jahren Glied unserer Gemeinde. Michaela ist misshandelt worden, als Baby, als Kind. Mit 3 Jahren wurde schließlich ihre Mutter zu 1,5 Jahre Gefängnis verurteilt, weil das Kind laufend Beinbrüche, Armbrüche hatte, nicht dadurch, dass es gefallen war, sondern dass es in einer Weise misshandelt wurde von der Mutter, wie man sich das kaum vorstellen kann. Sie kommt in eine Pflegefamilie. Die ersten 3 Jahre ihres Lebens, die sie nie das war und nie sein konnte, was sie wirklich sein wollte, konnte sie nicht ertragen. Und das hat sie ihr ganzes Leben begleitet. Sie ist jetzt etwas über 55 Jahre alt und sie hat vielleicht 100 Selbstmordversuche gemacht, 20 Jahre in der Psychiatrie, und Anfang dieses Jahres schrieb sie folgende Zeilen, nachdem sie getauft worden ist, mit Gott lebt. O Herr, aber Vater, ich fühle mich so traurig, so ungeliebt, so schwach, so ungenügend, so alleine. Mein Herz ist zerbrochen und schmerzerfüllt. In mir ist es leer. Ich kann diese Leere nicht füllen. Ich suche Halt, Halt, um nicht noch tiefer zu fallen. Ich möchte einfach nur gehalten werden. Denn ich drohe zu fallen in ein endloses, dunkles Loch. Es heißt, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Doch ich merke, ich ziehe mich auch von dir zurück. Ich laufe weg, nur weg. Am liebsten würde ich aus dem Leben scheiden. Ich halte diesen Schmerz nicht aus. Ich traue mich nicht, zu dir zu kommen. Es fällt mir unsagbar schwer, zu vertrauen und zu glauben, dass du mich liebst. Mich elender, schwacher Mensch. Ich sehne mich nach Ruhe in mir. Doch stattdessen ist in mir Chaos und Durcheinander. Ich kann nicht mehr klar denken. Ich sehne mich nach Nähe, auch nach menschlicher Nähe. Doch ich habe gleichzeitig große Angst davor und weise die Menschen, die mir etwas näher kommen wollen, zurück. Aus Angst, erneut verletzt zu werden. Vor Ablehnung. Wieder nicht genug zu sein. Was haben Menschen mir nur angetan? Die körperlichen Schläge waren nicht das Schlimmste. Am schlimmsten ist dieses Wegschauen, Weghören, nichts tun, alleine zu sein und scheinbar nur zufällig zu existieren. Ich habe den Eindruck, gerade für meine Familie eine Last, eine Pflicht zu sein. Das Telefon schweigt, der Briefkasten ist meist leer. In mir schreit es: Sieht denn niemand meine Not? Ich brauche Hilfe. Liebt mich keiner? Bin ich so unwichtig, dass so selten jemand anruft? Warum hält mich niemand? Bin ich so abstoßend? Liegt es an mir? Ich denke oft schon, ich habe viele Fehler gemacht, aber sehen andere nicht, dass auch sie Fehler gemacht haben? Es fühlt sich an, als würde ich eine Last tragen, die zu schwer ist, als dass ich sie tragen kann. Ich gestehe mir nicht ein, dass ich wütend bin und sauer. Stattdessen suche ich die Schuld bei mir. Stattdessen lächle ich und sage: Schon gut. Doch in mir schreit es nach Liebe, nach Halt. Ich kann mich selber so gar nicht lieben. Versuche immer noch, es allen recht zu machen. Drehe mich wie ein Blatt im Wind und verbiege mich so, wie andere mich haben wollen. Ich kann nicht zu mir stehen. Ich hasse mich immer noch. Ich verletze mich, nur um mich zu spüren. Denn es scheint alles in mir abgestorben, leer, tot. Braucht mich denn niemand? Bin ich so unwichtig? Und wenn mir jemand sagt, dass ich wichtig und geliebt bin, kann ich es nicht glauben. Selbst dir, Papa Gott, kann ich es nicht glauben. Es fällt mir schwer, dir zu vertrauen, dass du mich liebst, dass ich dir wichtig bin. So viel ist in mir kaputt gegangen, zu viel zerbrochen. Doch ich weiß, wenn mir jemand helfen kann, dann du. Menschen sind begrenzt und mit sich selbst zu sehr beschäftigt. Das Für und Miteinander geht immer mehr verloren. Jeder rennt seinen Pflichten hinterher. Menschen sind eben einfach Menschen. Doch du bist der allmächtige und große Gott. Und eines weiß ich ganz gewiss: Du bist der Einzige, bei dem ich Halt finden kann. Ich sehne mich so sehr nach dir. Ich brauche dich. Doch es fällt mir so schwer zu glauben, dass du mich so liebst, wie ich bin. Dieses "Ich muss" steht mir im Weg. Dieses "Für mich gilt nicht, was du Gott sagst. Für mich gilt deine Liebe nicht. Ich weiß, du wirst einmal eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Und in deinem ewigen Reich wird es kein Leid, keinen Schmerz, keine Gewalt, keinen Tod mehr geben. In deinem Reich wird Frieden sein und Liebe. Ich glaube nicht, dass ich auf der neuen Erde leben werde. Dazu fühle ich mich zu gering, zu schlecht, zu fehlerhaft, ungenügend. Doch eine kleine Hoffnung bleibt, dass ich vielleicht doch einmal für immer bei dir sein darf, in der ewigen Heimat, bei dir. Dieses kleine bisschen Hoffnung hilft mir durchzuhalten. Diese Hoffnung ist, was mich hält. Du bist es, der mich hält. Ich brauche dich, Papa Gott. Halte mich. Alles wird vergehen. Was bleibt, bist du. Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal ähnliche Gedanken gehabt hast. Oder dass du sie gerade hast. Dass du tatsächlich gerade dabei bist, dir zu sagen, eigentlich bin ich es nicht wert, erlöst zu sein. Eigentlich sind noch zu viele Dinge falsch bei mir. Eigentlich müsste ich noch viel mehr Jesus entsprechen. Ich müsste noch mehr beten. Ich müsste noch mehr die Bibel lesen. Ich müsste noch so viel machen. Was kann ich tun? Wie geht es dir? Wir werden später ein anderes Wort von ihr hören, von der Michaela, am Schluss dieser Predigt. Ich möchte mit euch in den Epheserbrief gehen. Dieser Epheserbrief, einer der schönsten Briefe, den wir im Neuen Testament haben. Und der Apostel Paulus, der lange Zeit in Ephesus gewesen ist, auch im Gefängnis war. Und Johannes, der von Jesus 7 Gemeinden bekommt und eine Gemeinde, die allererste ist, die Ephesus-Gemeinde, für die er auch mit verantwortlich war, der Johannes. Diese Gemeinde bekommt einen Brief von dem Apostel Paulus. Dieser Brief hat 3 Teile. Der erste Teil, so nennen wir das, die Lehre, die er verkündigt, die Botschaft, was der Inhalt dieser Botschaft ist, haben wir von Kapitel 1 bis Ende Kapitel 3. Das nennen wir die Lehre. Dann ab Kapitel 4 bis Kapitel 6, Vers 9, haben wir die praktische Umsetzung dessen, was vorne in der Lehre uns gegeben ist. Und in Kapitel 6 von Vers 10 haben wir die Auseinandersetzung mit dem Herrscher in der Luft, Satan und seinen Dämonen. Wir können diese Dreiteilung mit 3 Schlagworten einfach bezeichnen. Der erste Teil, das werdet ihr gleich sehen, ist der Teil, wo er uns sagen will und wo der Gemeinde Ephesus sagen will, was sie haben durch Jesus Christus, was sie besitzen, was alles in ihrer Hand ist, wozu sie gehören, dass sie mit Jesus auf dem Thron sitzen. Kapitel 2 wird dann gesagt, wir sind mitversetzt worden in die himmlischen Regionen in Christus. Wir sitzen bei Gott und Christus sitzt zur Rechten Gottes. Wir würden das Stichwort nehmen, sitzen, Platz nehmen. Und dann kommt der zweite Teil ab Kapitel 4 bis Kapitel 6, Vers 9, ist wandeln. Wir haben 8-mal den Satz des Apostels Paulus, wandelt. Wir würden also das zweite Wort nehmen, wandeln, sitzen und wandeln. Und das dritte, was wir im Rest des Kapitels haben, ist mit der Waffenrüstung stehen, fest stehen. Und Satan hat keine Möglichkeit, uns etwas anzutun. Diese 3 Worte sind es, die uns durch den Epheserbrief tragen. Sitzen, wandeln, stehen. Das große Problem, das wir oft haben, und das besonders als Adventisten, ist, dass wir zu sehr immer aufs Wandeln uns konzentrieren, als aufs Sitzen. Wir reden so viel von Wandeln, ob rechts oder links in der Gemeinde, ob rechts, wir sagen die Orthodoxen oder die Rechten in der Gemeinde, die betonen das besonders, das Wandeln. Und die Liberalen in der Gemeinde, die betonen das Sitzen. Und dann gibt's diese Streitfälle. Aber wir wollen das mal so machen, wie das der liebe Gott dem Paulus eingegeben hat. Nämlich zu sitzen. Das erste ist in der Bibel, immer wenn etwas von Sitzen die Rede ist, wenn Gott sitzt und hat seine Füße auf einen Schemel, dann bedeutet das, Gott ruht und ist in sich im Reinen. Denn er ist ja der vollkommene Gott. Und wenn wir sitzen, dann ruhen wir erstmal uns aus. Und genau das macht der Apostel Paulus im Epheserbrief. Er beginnt mit dem, was wir haben. Es ist im Griechischen einer der längsten Sätze in Kapitel 1 von Vers 3 bis Vers 14 ist im Griechischen ein einziger Satz, in dem Paulus uns sagen will, was wir haben. Ich habe das, glaube ich, schon mal, ich weiß es nicht ganz sicher, aber ich meine, schon mal erwähnt in einer anderen Predigt, aber so nebenbei. Nehmt einmal Kapitel 1, Vers 3 bis Vers 14. Ihr könnt das dann zu Hause als Hausarbeit wirklich in dieser Woche, bitte lasst die Predigt nicht nur nach einer Stunde wieder versickern, denn sonst lohnt sich für mich die Fahrt nicht hierher. 2 Stunden noch hier Anreise, 2 Stunden wieder zurück. Obwohl ich gerne auch für eine einzige Seele eine weite Reise unternehme, aber so auch für euch die Hausaufgabe. Lest dann die anderen Kapitel. Aber ich betone jetzt die Verse 3 bis Vers 14 fürs Sitzen. Ich lese nicht alles. Schaut euch das mal an. Da fängt er an und sagt, Lob, ich lese das nach der Hoffnung für alle. Ich liebe moderne Übersetzungen, wenn es um theologische Fragen geht. Nehme ich natürlich auch die Luther-Übersetzung oder die Schlachter. Lob und Dank sei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt. Und durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Habt ihr das gehört? Aufpassen jetzt. Manche lesen das und sagen, ja, er meint da die Gemeinde, aber nicht mich. Michaela hat das nie auf sich bezogen. Bis zu dem Moment, wo sie etwas gemacht hat, was ich ihr empfohlen habe, nämlich mal 2 bis 3 Monate lang, das erste Mal diesen Abschnitt von 3 bis 14 abzuschreiben. Aber dann in der Ich-Form, nicht in der Wir-Form. Dann heißt es, Lob und Dank sei Gott, dem Vater meines Herrn Jesus Christus. Er hat mich mit seinem Geist reich beschenkt und durch Christus habe ich Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott mich, der ich mit Christus verbunden bin, auserwählt. Ich soll ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu mir hat er schon damals beschlossen, dass ich durch Jesus Christus sein eigenes Kind werden sollte. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Und jetzt dürft ihr das ganze Kapitel genau so abschreiben, was ihr habt und seid. Das ist nicht etwas Blindes, was der Paulus hier schreibt. Das sind die Tatsachen, die durch Jesus Christus uns zuteil geworden sind. Und wenn er dann zum Schluss schreibt, er hat mir sein Siegel aufgedrückt, als er mir den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Diesen Geist hat Gott mir als ersten Anteil an meinem himmlischen Erbe gegeben. Er verbürgt dafür, dass ich das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung auch erhalte. Und dann werde ich mit vielen anderen Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Macht das mal. Und dann lest das mal mehrere Monate und dankt für jedes Geschenk, was Gott hier ausgesprochen hat. Ich kann dann sagen, ja, ich danke dir, dass du mir den Heiligen Geist in reichem Maße geschenkt hast. Und hören wir dann auf, dauernd zu betteln und zu sagen, nun gib uns doch endlich mal deinen Heiligen Geist. Wie lange wollen wir noch das so beten, was wir haben, was wir besitzen? Warum hat Gott das Heiligtum uns gegeben? Im Heiligtum hat er den gesamten Erlösungsplan uns dargestellt. Wir kennen das Heiligtum als Adventisten sicherlich, hoffentlich sehr gut. Ich erinnere nochmal daran, wir haben es mal hier gemacht, ein Seminar. Ich erinnere nochmal daran, du kommst an die Tür ist Jesus Christus. Du gehst durch diese Tür, Jesus sagt, ich bin die Tür, geh durch mich. Also gehen wir durch diesen Vorhang, der Jesus darstellt. Wir kommen zum Brandopferaltar. Der stellt das Kreuz dar. Der Vorhof, sagt die Bibel, ist für die Welt. So, wir kommen also an das Kreuz, was mitten in diese Welt hineingestellt ist und nehmen die vergebende Liebe Jesu an. Dann kommen wir zum ehernen Becken. Das ist das Bild für die Auferstehung. Für die Auferstehung Jesu, er wird wieder hergestellt, er ist wieder vollkommen. Und wir sehen darin die Taufe und das Fußbecken als ein weiteres Zeichen für das Abendmahl. So, wir haben uns taufen lassen. Und was kommt als nächstes? Wir treten ins Heilige ein. Wir sind in Gottes Gemeinde, mitten unter seinem Volk. Wir haben jetzt, nachdem wir am Kreuz waren, nachdem wir die Auferstehung durch die Taufe erlebt haben, sind wir im Heiligtum, zwischen dem Wort Gottes, dem Schaubrottisch, dem Heiligen Geist, was wir jetzt haben, die Fülle des Geistes im Leuchter. Und wir haben den goldenen Altar, der die Gebete der Gläubigen darstellt, vor dem Thron Gottes. Durch Christus ist der Vorhang zerrissen, denn wir haben jetzt direkten Zugang zu Gottes Thron, nämlich der Bundeslade, in der die gesamte Göttlichkeit Gottes erscheint und die Schechina, die Herrlichkeit Gottes. Wenn du jetzt sündigst, und so meinen manche von uns immer wieder, dann müssen wir wieder raus in den Vorhof, wieder zum Brandopferaltar. Meine lieben Geschwister, das ist nicht die Botschaft. Paulus schreibt an einer Stelle und sagt, wollen wir Christus ein zweites Mal kreuzigen? Nein. Wenn wir im Heiligtum sind, dann sind wir in diesem heiligen Dreieck zwischen Wort Gottes, Heiligen Geist und dem Gespräch mit Gott. Wir sitzen quasi auf dem Thron Gottes und das macht Paulus im Epheserbrief eindeutig klar. Er sagt, du hast es. Und wenn du anfängst zu zweifeln, dann musst du deinen Glauben dazu überprüfen. Der Glaube an Jesus Christus bedeutet nämlich, ich glaube, dass er wirklich alles für mich getan hat. Und ich muss nicht irgendetwas tun, um erlöst zu werden. Nichts. Du wirst nur erlöst durch Jesus Christus. Und du bist nur auf seinem Thron und nirgendwo anders. Aber was machen wir dann? Paulus sagt, sitze.
Oh, jetzt werde ich plötzlich so wütend über jemand. Ach Mann, ich muss los.
Sitz. Sitz. Der Nachbar. Ne? Sitz. Sitz erstmal in Christus. Und dann sagt er, darum, in Kapitel 4, nein, ich mache das mal in Kapitel 5. Und dann fängt er an, weil ihr das ja alles habt, weil ihr ja mit Christus auf seinem Thron schon in der himmlischen Region sitzt, weil euch das zuteil geworden ist, darum. Und jetzt kommt's. Und das ist nicht ohne, denn alles, was er jetzt beschreibt, weil ihr Kinder Gottes seid, darum, und jetzt kommt alles, wie wir persönlich zu leben haben, wie wir in der Ehe miteinander umgehen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, die Kinder mit uns, wie wir dem Staat gegenüber uns einzustellen haben. Alle Bereiche werden jetzt angesprochen. Paulus lässt da nichts aus. Und er sagt, Kapitel 5, Vers 1, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Bist du dir dessen bewusst? Bist du wirklich dir dessen bewusst zu sagen, ja, ich bin Gottes geliebtes Kind, ich bin geliebt. Es gibt niemanden, der mich so sehr liebt wie dieser Jesus, wie dieser Gott. Das ist das Beste und Größte und Herrlichste, was es gibt. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, ein Name über allen Namen. Es gibt nichts Größeres und Herrlicheres. Und wenn du das noch nicht wirklich vollzogen hast oder begriffen hast, aber sitzt hier seit Jahren und wärmst nur die Stühle an, dann hast du es noch nicht verstanden, was du wirklich hast. Ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben und Gott hat dieses Opfer angenommen. Du musst das nicht nochmal selbst leisten, ja? Ihr gehört zu Gott. Da passt es natürlich oder selbstverständlich nicht mehr, sexuell zügellos zu leben. Internet, ne? Hallo? Was man da sich manchmal anguckt. Oder über die Stränge zu schlagen. Oder alles haben zu wollen. Ihr sollt nicht einmal darüber reden. Genauso wenig ist Platz für Klatsch und Tratsch, Sticheleien und zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Da gibt es hier in Vers 19, da bin ich manchmal neidisch auch bei den Charismatikern, ne? Ja? Da steht hier, singt miteinander Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch seinen Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit, überall und für alles. Jubelt! Naja gut, bei den Charismatikern ist das Jubeln vielleicht, meinen jetzt einige, das ist dann Jubeln aus voller Kehle, ne? So würden es dann einige Adventisten sagen, ne? Wir sollen ja aus dem Herzen jubeln, also singen wir nicht laut, ne? Oder? Wo ist das Jubeln? Wo sind die Halleluja-Rufe? Wo ist, meine lieben Geschwister, Wo wissen wir wirklich, was Gott für uns getan hat? Ich weiß, ich bin emotional. Und mancher wird sagen, nun komm mal runter. Aber ich komme nicht runter. Ich will auf der Leiter da oben bleiben. Ich will auf dem bleiben, was Gott mir geschenkt hat. Ich will ihn preisen. Ich will ihn loben. Ich will ihm danken. Und das will ich in meinem Leben tun, indem ich Liebe übe. Ich habe noch nie so eine Zeit wie jetzt in meiner Rentnerzeit. Ja? Meine Frau, die ist jetzt 76, ich bin jetzt 78 und dann muss man sich überlegen, was mache ich denn? Ich verwöhne meine Frau. Ich habe noch nie so viel für meine Frau getan wie in den letzten Jahren. Ich koche, ich helfe, wo es geht, am Haus. Gut, sie hat so ihre Besonderheiten, was Ordnung betrifft, bisschen penibel. Aber gut, wenn sie halt die Tassen in einer bestimmten Weise stehen haben will im Regal, dann stelle ich sie eben auch so hin. Ich meckere darüber nicht, weil ich aus Liebe für sie da sein will. Und das ist das, was hier der Paulus sagt. Lasst euch von niemandem, Vers 6, lasst euch von niemandem verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies alles harmlos sei, die Dinge, die man so in dieser Welt tut. Nein, Gottes Zorn wird alle treffen, die ihm nicht gehorchen. Punkt. Aber wir gehören ja nicht dazu. Darum meidet solche Leute. Früher habt ihr auch in Dunkelheit gelebt. Aber heute ist das doch anders. Durch den Herrn seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Kinder des Lichts. Die Tage ging mir das Bild so durch den Kopf, vor einem König niederzufallen. Früher, ne, wenn man vor einem König so niederfiel, ganz mit dem Gesicht zur Erde, und der sagte dann, komm, steh auf. Herrlich vor dem König des Universums niederfallen und darf ihm danken für seine wunderbare Gnade, für seine Liebe und für das, was er mir geschenkt hat, indem er mir durch sein Wesen zeigt, wie ein wahres menschliches Leben sein kann. Noch darüber hinaus, was ist schon ein wahrer Mensch? Ein wahrer Mensch ist Jesus, der wirklich wahre Mensch. An dem sich zu orientieren. Klimawandel, tolle Geschichte. Aber was nützt das alles, wenn ich nicht hier drin verwandelt bin? Ja, dann tue ich ein bisschen was und die Welt geht trotzdem unter. Denn sie kriegen es nicht mehr hin. Sie kriegen es nicht mehr hin. Sie werden noch so viel Gesetze erlassen in den nächsten 20, 30 Jahren. Und sie werden es nicht hinkriegen, dass die Welt wieder ein Paradies wird. Nein. Ihr müsst mal die Charta der UN, die 2015 herausgegeben worden ist, was man bis zum Jahre 2030 alles erreicht haben will. Wenn ihr die lest von der UN, die Charta, dann haben wir 2030 das Paradies auf Erden. Wir wollen alles abschaffen, Hungersnot, alle möglichen Plagen, alles bis 2030 ist das ganz klare Ziel, wird man beseitigt haben. Wenn ich das lese, kann man extra Predigt drüber halten, dann wird man sehen, es ist das reinste Paradies, steht schon in der Bibel. Und so will der Mensch sich selbst erhöhen, wie er beim Turmbau zu Babel. Und Paulus sagt, ihr seid Kinder des Lichts. Darum lebt nun auch wie Kinder des Lichts. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, zur Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht hervorbringen. Im Gegenteil, helft sie sogar aufzudecken. Denn was im Verborgenen, was manche Leute im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man nicht einmal davon reden soll. Doch wenn das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, werden sie erst richtig sichtbar. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Ja, das müssen wir den Menschen zurufen. Das müssen wir ihnen sagen. Deshalb geht er zum Schluss darauf ein, wenn er die Waffenrüstung Gottes anzieht, dann seid wenigstens an den Beinen gestiefelt, das Evangelium zu verkündigen. Bringt diese Botschaft, sagt, ja, das ist Christus. Christus ist der Herr. Ich fand das so toll. Es gibt ja eine App, die heißt The Chosen. Wer kennt sie? Kennt jemand da? The Chosen? Kennt keiner. Okay. The Chosen ist ein Film über Jesus. Es sind so Staffeln. Es gibt im Moment 2 Staffeln, die sind schon fertig. Und ich werde heute Nachmittag, vielleicht wenn ihr einen DVD-Player habt, da oben, weiß ich nicht, habt ihr sowas? Ja, wunderbar. Kann ich mal einen kleinen Ausschnitt draus zeigen. Es gibt die jetzt, die erste Staffel in Deutsch. Als App kann man die auf dem iPad oder auf dem Telefon, also Handy, kann man das draufladen und dann kann man sich die angucken. Ne? Im Englischen ist das natürlich toll, weil man da schon die zweite Staffel auch schon sehen kann. Diese kommen eher aus dem charismatischen Bereich, diese Filmemacher. Das Ganze läuft über Spenden. Inzwischen sind es 260 Millionen Menschen, die diese Filme sich bisher angeguckt haben. Und viele Menschen, die Atheisten waren, sind zum Glauben an Jesus gekommen. Warum? Was machen die Filmemacher? Die zeigen, die nehmen die Bibel ernst. Aber das, was sie zeigen, ist etwas, was in der Bibel nicht steht. Das Hintergründe. In der Bibel haben wir ja nur komprimierte Sachen, ja? Was jemand mal zusammengefasst hat. Wir sehen ja nicht, was dahinter ist. Warum hat Petrus zum Beispiel gesagt, ist Petrus so zusammengebrochen und hat gesagt, sei mir Sünder gnädig. Da muss ja was vorher gewesen sein. Ja? Und das wird so schön gezeigt, wie Petrus versucht, mit den Römern wegen der Steuern zu tricksen und will ihnen nur die Steuern zahlen, was er am Sabbat an Fisch fängt. Und dann geht er sabbats raus fischen und seine Frau sagt, hast du noch einen Glauben an Gott und so weiter. Also sehr schön gemacht. Oder Maria Magdalena, wie sie als Kind ihren Vater verliert und dann Prostituierte wird und wie Jesus ihr dann irgendwann im Rotlichtmilieu sie antrifft und sie von ihren Dämonen befreit. Also es sind sehr bewegend diese Filme. Aber was sie tun ist, sie zeigen die Jünger, Jesus baut so ganz langsam die Jüngerschaft so langsam auf, unterschiedlich sind die Jünger in ihrer ganzen Art, sie zanken, sie streiten, während Jesus bis fast Mitternacht die Menschen heilt, sind die sich nicht grün, ja, und zanken sich. Und dann, wie Jesus damit umgeht, bist du Kind des Lichts? Bist du dir bewusst, ach, willst du schon wieder etwas tun? Willst du schon etwas handeln? Setz dich doch erstmal hin. Ich bin Kind des Lichts. Zum Schluss sagt er, steh. Steh. Und für mich ist es sehr bezeichnend, dass der Apostel Paulus den Helm des Heils erwähnt. Was macht der Helm? Der Helm ist ein Symbol für unsere Gedanken. Der Helm des Heils, so nennt er es. Der Helm, dass du dir bewusst bist, dass du sitzt, dass du gerettet bist. Wenn du den Helm abnimmst, weißt du nicht mehr, dass du gerettet bist. Dann besteht die Gefahr, dass du das Schwert des Gegners auf deinen Kopf bekommst. Aber wenn du dir bewusst bist, was dir zuteil geworden ist, dann wirst du anders wandeln. Natürlich stolpern wir. Wir sind nicht gleich vollkommen. Aber ich darf immer wieder sagen, Herr, ich sitze bei dir. Und bevor ich handle, bevor ich meiner Frau oder meinem Freund oder meinem Bruder, meiner Schwester jetzt die Meinung geige, und dann will ich am liebsten mit ihr nichts mehr zu tun haben, dann setz dich erstmal hin und werd dir bewusst, dass du auf dem Thron Gottes sitzt. Und dann handel als Kind des Lichts. Das ist das, was die Botschaft ist. Michaela, als ich mit ihr über das Sitzen gesprochen habe und sie sich bewusst wurde, tatsächlich, dass sie eine Zukunft hat mit Jesus, schrieb sie Folgendes. Voll Lob ist mein Herz und Mund. Ich lasse ein Lied erschallen. Ein Lobpreis und ein Dankeslied soll zum Himmel aufsteigen und dort erklingen. Du trugst mich durch tiefste Dunkelheit. Du schütztest mich vor mir selbst. Ich wollte sterben, so groß war der Schmerz, doch du hast mich gehalten. All die Gefühle der Vergangenheit, jede Träne, die ich nie weinen konnte, brachen sich plötzlich Bahn. Das tief in mir verborgen war, was tief in mir verborgen war, Wut, Schuld, Scham und all die Dinge drängten sich raus mit voller Gewalt. Gott ließ es zu, denn es war Zeit. Es musste endlich raus. Ich musste wohl den Schmerz der Vergangenheit nochmal spüren. Ich musste wohl nochmal zurück, um loszulassen, was da war, um meine Wunden zu erkennen, die Verbände, die ich anlegte und die keine waren. Jede Träne sah der Herr. Er fühlte tief mit mir. Bei ihm fand ich Trost. Er hielt mich fest, doch er tat noch viel mehr. Ich erlebte Engel in Gestalt lieber Menschen, die da waren und für mich beteten. Und dort bei ihnen fand ich Halt. Der Herr hat sie zu mir geschickt. Mein Kummer, die Schatten der Vergangenheit sind nun der Zuversicht gewichen. Hoffnung leuchtet in mir auf, Hoffnung, die auf Jesus liegt. Auf ihn will ich meine Zukunft bauen. Er war da und wird immer da sein. Niemals lässt er die Seinen im Stich. Satan greift in unserer Schwachheit an und will uns brechen, wo wir eh schon gebrochen sind. Doch Gott zerbricht nicht das geknickte Rohr. Er richtet was gebrochen wieder auf. Bei ihm liegt meine Zukunft. Auf ihn kann ich sie bauen. In meiner Schwachheit war Jesus stark. Ihm gehört Dank, Lob und Ehre. Ich muss nicht kämpfen, darf stille sein. Ich darf alles auf ihn legen. Schlimme Dinge überschreibe ich mit Gottes Liebe, denn löschen kann ich sie nicht. Doch was war, ist vorbei. Die Zukunft zählt und Gott, der mich bis hierher gebracht, wird mich auch zum Ziel führen. Er will, dass ich lebe, schenkt mir Frieden und Freud. Meine Schuld hat er mir vergeben. Mein Herz jubelt, singt und lacht. Ich darf einfach nur sein, frei von aller Last. Wie groß und herrlich ist doch unser Gott. Jetzt beginnt ein neues Leben. Gottes Liebe erfüllt mein Herz. Und die Tränen, die geweint, hat er gesammelt und gezählt. Doch nun will ich lachen und danken meinem Gott, der mir die Last genommen und auch mich frei gemacht. Er allein ist unserer Anbetung würdig. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Was für ein Blick? Sitzen. Setz dich. Schreib es ab, die ersten Verse, in der Ich-Form. Und danke Gott die nächsten 3 Monate mal dafür, bis es in dein Herz, in deinen Kopf, in jede Faser deines Lebens gekommen ist. Du bist geliebt. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, und wen ich einmal erlöst habe, niemand kann den aus meiner Hand reißen. Glaubst du das? Dann lebe und wandle und stehe als Kind des Lichts. Amen.